Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Angebotsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Stefan Schikora. Ich bin der bezirkliche Koordinator der Gesundheitsförderung und des Gesunde Städtenetzwerks und darf heute diesen Podcast moderieren. Heute ist Christine Schmidt-Stazkowski zu Gast. Frau Schmidt-Stazkowski kennen sicherlich einige von Ihnen in unserem Bezirk als gesundheitspolitische Sprecherin der CDU. Hauptberuflich hat sie ein Pflegeberatungsunternehmen und ist unter anderem Gutachterin für Sozialgerichte und Haftpflichtversicherung. Sie ist seit 2 Jahren Vorsitzende der Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Gerade gestern ist sie für die kommenden 2 Jahre gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Recht herzlichen Dank.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass dieser Podcast dann zeitlich auch so gut passt, weil man kann jetzt auf der einen Seite 2 Jahre Erfahrung und sozusagen die Aussicht in die Zukunft hier mit reinnehmen. Das ist prima, freuen wir uns sehr. Also, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute mit uns über die Alzheimer-Angehörigen-Initiative sprechen. Und ich würde dann sofort auch mit der ersten Frage starten. Vielleicht ist es für all diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen, nochmal wichtig, was beinhaltet eigentlich der Begriff Alzheimer und Demenz?
Erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Der Begriff, also eigentlich ist der Überbegriff Demenz. Und aus dieser Demenz kommen ganz unterschiedliche Erkrankungsbilder. Das heißt, wir haben die Alzheimer-Demenz, wir haben die frontotemporale Demenz. Also wir haben unterschiedliche Demenzformen, die wir eben halt in diesem Überbegriff Demenz eben halt mitverfassen. Und das ist halt hier nochmal ganz wichtig, dass dieses eine Erkrankung ist, die sich eigentlich einschleicht, im überwiegenden Teil, gerade bei der Alzheimer-Erkrankung. Die kann 10, 15 Jahre sozusagen mit sich einschleichen und kommt dann eben halt erst zum Tragen. Und die große Problematik, die wir haben zu diesem Thema Alzheimer, ist eben halt, dass wir in Berlin und auch gerade in Charlottenburg einen hohen Anteil haben an Einsamkeit. Und das heißt, dass ich das gar nicht mitkriege. Also die Familienangehörigen, die gar nicht direkt vor Ort sind, kriegen die Veränderung der Persönlichkeit überhaupt gar nicht mit und sind dann meist zu Feiertagen. Heiligabend ist immer so ein ganz großer Knackpunkt, weil man dann nach Hause geht zu Mama und Papa und dann feststellt, dass Mama auf einmal Tütensuppe macht, wo sie vorher immer eine Gans gemacht hat. Und wo man dann sozusagen aus allen 7 Wolken fällt und sich wundert, was ist jetzt mit Mama los, was hat sie jetzt anders? Und das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, zu dieser Demenz.
Okay, genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal eben das Wichtige, dass es halt eine Erkrankung des Gehirns ist und womit dann halt in der Folge verschiedene Fähigkeiten, Möglichkeiten eben nachlassen über eine sehr lange Zeit. Und derjenige, diejenige dann immer mehr auch auf die Unterstützung des Umfeldes angewiesen wird oder angewiesen ist. Genau, wir hatten es ja gerade schon gesagt. Sie sind jetzt seit 2 Jahren sind Sie Vorsitzende der Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Wie kam es eigentlich dazu?
Ich bin tatsächlich angesprochen worden, und zwar auf dem Fest von den Bürgermeister, auf dem Sommerfest. Ich bin jetzt 45 Jahre dieses Jahr in dem Themabereich Pflege. Also ich arbeite seit 45 Jahren in Pflege und unterrichte seit 1995 dieses Thema Demenz. Und das heißt also, diese ganzen Angehörigenschulungen, die im SGB-11 verankert sind, das ist kostenfreie Schulungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige und ehrenamtlich an der Pflege Interessierte. Und ich bin da tatsächlich angesprochen worden, weil die bisherige Vorsitzende aus Altersgründen eben halt das nicht mehr durchführen konnte. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich bin dann als erste Vorsitzende im Oktober 2023 gewählt worden. Und mein Hauptassess, wie gesagt, als Vorsitzende habe ich dazu Sorge zu tragen, dass dieses Thema Demenz einfach ein bisschen transparenter wird in der Gesellschaft.
Genau, damit verbunden ist dann auch meine nächste Frage. Was macht eigentlich die Initiative?
Die Initiative, auch hier nochmal, hat sich wirklich gegründet aus Situationen, wo Menschen selbst gemerkt haben, sie kommen einfach nicht weiter. Also die Demenz, auch hier nochmal muss man grundsätzlich sagen, wir reden inzwischen von 2,4 Millionen Menschen. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Aber es fällt halt nicht auf oder es wird gedeckelt von den Angehörigen oder von der Familie, egal in welcher Form. Und erst wenn irgendwas passiert, also ein Bürger verläuft sich und kommt nicht mehr nach Hause oder findet den Schlüssel nicht mehr und kommt nicht mehr in seine Wohnung. Erst dann kommen sozusagen Mitteilungen eben halt an die entsprechenden Stellen, teilweise eben halt auch über die Polizeieinsätze, wenn Bürger gar nicht mehr wissen, wo sie hin müssen und wo sie wohnen. Und dann geht so eine Riesenmaschinerie, dann kommt eine Polizeimitteilung an, die Situation eben halt sozialpsychiatrischen Dienst und dann wird eben halt nachgeguckt und dann kommt es meist auch zu einer Diagnostik. Die Alzheimer-Initiative beziehungsweise Alzheimer-Angehörigen-Initiative hat eigentlich die Aufgabe, die Angehörigen mehr aufzufangen. Die Angehörigen, die eben halt vollkommen fassungslos sind, warum macht Mama oder Papa das jetzt oder mein Partner das und das nicht mehr? Warum schlägt mich mein Partner auf einmal, weil das vorher nie Bestandteil in einer langjährigen Ehe war? Also wo es zu deutlichen Wesensveränderungen kommt. Unser wesentlicher Punkt von der Initiative ist tatsächlich die Angehörigenarbeit. Das heißt, wir haben unterschiedliche Gruppenangebote, wo sich eben halt Betroffene und Zugehörige hinwenden können. Im Bereich der Selbsthilfe eben halt, das sind Treffen, wo sie sich eben halt aussprechen können, wo sie Informationen bekommen, wie kann ich mich in der oder der Situation weiter verhalten. Dann haben wir unterschiedliche Beschäftigungsangebote. Das bedeutet auch hier, dass sie die Möglichkeit haben, im Rahmen mit der Zusammenarbeit der Pflegeversicherung, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte ganz gerne mal ins Theater gehen, aber ich kann meine Mutter nicht alleine lassen, weil ich nicht weiß, was sie dann eben halt tut, haben Sie die Möglichkeit, in diesen Beschäftigungsangeboten auch Einzelbetreuung anzufordern. Das muss zwar bezahlt werden, aber das ist ja im Rahmen der Pflegeversicherung mit den Entlastungsleistungen und den Neuerungen jetzt eben halt auch gegeben, dass ich dann eben halt eine Einzelbetreuung bekomme. Es gibt allgemeine Informationen zu allen möglichen Themen rund um die Erkrankung oder eben halt auch zu dem rechtlichen und gesetzlichen Bereich. Das heißt Pflegeversicherung, Schwerbehinderung. Wann ist der Zeitpunkt, einen Heimplatz zu suchen oder eine Wohngruppe? Das umfasst alles diese Beratungssituation. Dann haben wir Urlaubsreisen. Die sind sehr begehrt, diese Urlaubsreisen. Wir bieten Urlaubsreisen an, dass Sie mit dem Dementerkranken zusammenreisen können. Und dann in der Zeit, Sie möchten gerne wandern, können Sie gerne tun und in dieser Zeit würde dann eben halt der Dementerkrankte versorgt und betreut werden. Das heißt, Sie kommen jetzt abends zum Abendbrot wieder zusammen. Sie hatten ein anderes positives Erlebnis als der Dementerkrankte, der hat sein eigenes Erlebnis gehabt und das ist halt auch, das wird sehr gerne gesehen und angenommen. Und das ist halt wirklich eine Situation, die sehr, sehr ausbaufähig ist noch. Und wir haben noch eine Tagespflege. Eine Tagespflege sozusagen ist eben halt noch mit da. Und diese Tagespflege ist eben halt auch im Rahmen der Pflegeversicherung gedeckelt und ist durchschnittlich zu 87% ausgebucht. Das ist bei der Demenz immer ganz schwierig. Wie bringe ich jemanden dazu, in die Tagespflege zu gehen? Was habe ich da eben halt nochmal für Möglichkeiten, da auch das zuzulassen? Ja, das ist so eine Trennungssituation. Das ist halt, das sind umfassend die Angebote, die wir eben halt durchführen.
Jetzt haben Sie schon ganz viel von dem gesagt, was ich noch eigentlich fragen wollte. Das ist super. Da haben wir jetzt schon einen sehr guten Einblick bekommen, was der Verein macht und was auch so die Schwerpunkte sind, dass es etwas ist, was halt, so hört es sich für mich auf jeden Fall an, was sehr greifbar ist, sehr nützlich ist für die Angehörigen. Ich nehme jetzt mal die Perspektive des Bezirks ein. Wieso ist es eigentlich für den Bezirk so wichtig? Weil, was würden Sie da für den Bezirk sehen?
Also Charlottenburg-Wilmersdorf gehört tatsächlich altersstrukturmäßig zu den fast, könnte man sagen, höchst betroffenen Bezirken. Wir haben hier in Charlottenburg-Wilmersdorf tatsächlich circa 19% der Bevölkerung über 65 Jahre. Das heißt, es ist eine alte, zunehmende Bevölkerung, wo es nicht heißt, muss, dass jeder eine Demenz kriegt. Aber die Frage ist eben halt, wie kann die weitere Versorgungsstruktur ablaufen? Und wir haben hier tatsächlich so fantastische Wohnungen, wo wir gar nicht so viel Hilfsmittel mit einbringen können, weil da einfach Sisalteppich noch auf den Treppen ist oder ähnliche Situationen. Also ich könnte keinen Treppenlift reinbringen, um jemanden hoch und runter zu fahren. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist auch ein Bezirk, wo ich glaube, dass man eben halt auch von einer angehörigen Alzheimer-Initiative noch was verändern könnte. In diese Richtung rein, dass ich einfach Geschäfte sensibilisiere. Das war ja auch ein ganz großes Angebot von uns, was leider nicht angenommen worden ist, dass wir gesagt haben, okay, wie verhalte ich mich denn in einem Einkaufsladen als Verkäuferin, wenn ein dementer Kranker einfach reinkommt, ein Stück Schokolade sich nimmt und wieder geht. Ja, oder eben halt bei der Post oder bei der Bank. Bank ist ganz großes Problem mit den kleinen Nummern, mit den PIN-Nummern, die werden ja auch die Sehfähigkeit lässt nach. Dann habe ich noch eine Demenz und dann stehen noch 10 Leute hinter mir und quatschen vielleicht. Und das ist ganz schwierig, dann eben halt Bankgeschäfte auch irgendwann durchzuführen. Charlottenburg-Wilmersdorf hat eine gute Möglichkeit, Situationen zu schaffen oder Angebote zu schaffen, also sage ich mal einfach mehr Bewusstsein für die sozialen Umweltkontextfaktoren zu kreieren, um eben halt einem dementer Kranken Möglichkeiten zu geben, sich noch zu orientieren. Ja, das bedeutet, man könnte eben halt ansetzen mit farblichen Leitbildern. Man könnte eben halt ansetzen mit Möglichkeiten der sozusagen, finde nicht mehr nach Hause. Und da gab es immer von der Polizei sogenannte Auffangräume und die waren eher eingerichtet wie 1938, also ganz alte Strukturen und einen guten Sessel und ähnliches, dass der Bürger nicht diese Angst hat, ich bin jetzt bei der Polizei. Also Polizeiuniform macht Angst. Ja, und wenn wir das im Bezirk hinkriegen würden, dass wir eine Sensibilisierung kriegen von den gesamten Umweltkontextfaktoren plus ein bisschen Angleichen von unterschiedlichen, sag ich mal, einfachen baulichen Maßnahmen. Ja, Schlangenbader Straße nehme ich mal als Beispiel. Da sieht jeder Eingang gleich aus. Machen Sie bitte einfach mal eine bunte Farbe ran oder ein Symbol. Und dann weiß ich, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich muss immer zu Eule, weil da die Eule hängt. Und das kann eben halt so eine kleine Orientierungshilfe geben mit der Zielsetzung, dass der Bürger so lange wie möglich in der Häuslichkeit bleiben könnte.
Jetzt haben Sie genau auch schon Sachen angesprochen, wo der Bezirk oder dann sind es die Wohnungsbaugesellschaften, die halt unterstützen. Könnten, sehen Sie sonst noch Sachen? Das sind ja Dinge, wo, also die Arbeit, die Sie machen, da hat der Bezirk ja einen richtigen Nutzen von. Habe übrigens gerade, als Sie gesprochen haben, fiel mir so ein, dass es ja mal die Schutzräume für Menschen mit Demenz gab, vom Gerontopsychiatrisch-Geriatrischen Verbund seinerzeit initiiert und umgesetzt. Das wäre ja durchaus etwas, was so ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Ich weiß gerade gar nicht, wie da der Stand ist, aber das hatte zumindest wäre etwas, was, wo man nicht mehr bei der Polizei auf der Wache wäre, sondern halt dann bei einem, in der Regel waren es ja dann Pflegeheime, die dann schon dann natürlich darauf besser eingerichtet sind, mit Menschen mit Demenz auch umzugehen und die aufzufangen.
Die Schutzräume sind leider tatsächlich abgeschafft worden.
Ja.
Sie sind, also das war einer der so wo man gedacht hat, wenn man aus der Szene kommt, jetzt endlich passiert was. Wir kommen in diese richtige Richtung und dann ging das so ein, zwei Jahre, solange wie die Initiative da eben halt sehr mobil war und sehr aktiv war und die Schutzräume sind leider abgeschafft worden.
Okay, ja, dann ist das doch jetzt hier schon mal sofort angesprochen. Ist ja vielleicht auch dann ein Impuls, da nochmal drüber nachzudenken. Sehr schön. Gibt es sonst noch Sachen, das kann man jetzt hier an der Stelle, kann man das ja mal frei sagen, wo Sie sich gerne noch Unterstützung wünschen würden?
Also wir sind eine EV, das heißt EVs haben nicht so viel Geld. Und wir würden uns eigentlich wünschen, dass wir Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, um mehr Angebote machen zu können für dieses Treffen von Angehörigen, also diesen Austausch von Angehörigen. Das wäre eben halt absolut sinnvoll einzubauen und da eben halt auch zu sagen, okay, wir würden es begrüßen, wenn wir eben halt viel mehr Angebote durchführen können. Also wir haben jetzt aktuell in dem Bezirk nur eins tatsächlich und das ist im Sozialwerk. Und wir würden das sehr begrüßen, wenn wir einfach eine Möglichkeit hätten, unterschiedliche Angebote, sag ich mal, auch in Wilmersdorf und Charlottenburg, also mal nur in Wilmersdorf oder nur in Charlottenburg machen zu können, um eben halt einfach noch viele Menschen zu erreichen. Sie müssen sich vorstellen, der An- und Zugehörige ist vollgepackt mit Arbeit, mit seiner eigenen Familie, mit seinen eigenen Sozialstrukturen und soll sich jetzt Pünktchen, Pünktchen auf einmal eben halt um seinen pflegebedürftigen Menschen zu Hause mit auch mitkümmern. Das ist eine ganz hohe Belastungssituation und das bedeutet, wir brauchen auch Räume, die wir eben halt, sag ich mal, nach 18 Uhr nutzen können, weil dann vielleicht der An- und Zugehörige auch Zeit hat, solche Angebote wahrzunehmen. Die Hemmschwelle ist relativ hoch, sich solchen Selbsthilfegruppen zuzuwenden und zu sagen, ich kann das nicht mehr. Ja, ich kann das nicht mehr, wenn meine Mama vor mir steht und einpischert und ich soll das jetzt wegmachen. Ich kann das nicht mehr. Und das sind halt so eine Notsituation, dass der An- und Zugehörige tatsächlich ganz, ganz doll betroffen ist. Und da muss ganz viel passieren, bis der in eine Selbsthilfegruppe geht. Und wenn wir hier ein größeres Angebot machen könnten, auch zu unterschiedlichen Zeiten, wäre das grandios.
An der Stelle mal die Frage, ich hatte das so wahrgenommen, dass Sie da ja auch, oder das würde sich zumindest anbieten, dass Sie ja intensiv auch mit der Selbsthilfe zusammenarbeiten, weil es gibt ja unterschiedlichste Selbsthilfegruppen, das ist ja gut organisiert. Gibt es da eine Zusammenarbeit?
Ja, die gibt es. Ja, ne? Das gibt eine Zusammenarbeit, wir sind ja auch mit Sekes im Kontakt, genau. Alles ist wunderbar. Die Problematik ist, dass viele Bürger das nicht wissen, dass es das gibt.
Ah, okay, dann haben wir wieder das Problem.
Genau, wir haben wieder das Problem.
Wie die Informationen oder die Angebote, die Informationen über die Angebote zu den Bürgerinnen und Bürgern
genau.
kommen.
Genau, und die ganzen Beratungsgeschichten und die ganzen Einsätze des Gruppentreffens sind kostenfrei.
Genau, wir würden auch diese Informationen würden wir auch nochmal schriftlich über den Podcast setzen, sodass man da auch nochmal nachlesen kann, wenn man da jetzt einen Bedarf hat, an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen möchte, dass sie da sofort etwas finden. Dann jetzt nochmal die Frage, wie finden eigentlich die Angehörigen dann zu Ihnen? Weil das ist ja jetzt eng verbunden, dann, wenn die erstmal den Weg zu Ihnen gefunden haben, dann finden sie auch den Weg zur Selbsthilfe.
Korrekt.
Haben Sie da schon ein Gespür so? Wissen Sie da, wie das am einfachsten funktioniert? Kann man gegebenenfalls auch da noch unterstützen?
Also wir bemühen uns eigentlich ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das bedeutet eben halt am Tag der Senioren oder ähnliches, wo wir da eben halt einen Stand haben und informieren. Das ist nicht eine Altersgruppe, noch nicht wahrscheinlich, die unbedingt ins Internet guckt. Das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Und das bedeutet, diese Öffentlichkeitsarbeit, sobald ein Straßenfest irgendwo ist und wir die Kapazitäten haben mit Ehrenamtlichen, dass man dann eben halt tatsächlich die Straßenfeste bedient mit Informationen und eben halt wirklich diese alte Methode Handy, nicht Handy, sondern Flyer eben halt mitverteilen, dass dann eben halt der Betroffene auch die Möglichkeit hat zu wissen, okay, da kann ich anrufen und da habe ich eben halt auch die Möglichkeit, dass sich jemand meldet und da kriege ich auch die entsprechenden Informationen. Ja, und das heißt hier, es wäre schon schön, wenn wir eben halt mit auf der Seite für Netzwerke mit verlinkt werden können, dass man da eben halt die Möglichkeit hat oder der Bürger sich eben halt einfach nochmal informieren kann, was für Möglichkeiten habe ich. Generell wäre es, glaube ich, auch sinnvoll, beständige öffentliche Veranstaltungen zu dem Thema zu machen. Das heißt, also mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr. Ja, immer, dass der Bezirk das Thema anbietet, Demenz. Und wie geht es weiter für dich? Egal in welcher Form.
Verstehe. In Sachen Öffentlichkeitsarbeit, da sehe ich neben Ihnen einen Flyer, ja, eine Karte liegen. Da sagten Sie, das wäre auch etwas, was Sie auch nochmal jetzt hier nochmal reinbringen möchten, ne?
Ja, wir, die Angehörigen Alzheimer-Initiative, hat tatsächlich bis vor Corona einmal im Jahr eine ganz große Veranstaltung im Roten Rathaus gemacht, wo es eben halt immer unter unterschiedlichen Arbeitstiteln darum ging, was ist die neueste wissenschaftliche Erkenntnis, wo kann ich nochmal mit umgehen und ähnliches. Also in Corona durften wir das nicht durchführen. Jetzt hatten wir es auch versucht. Das ist an finanziellen Mitteln gescheitert. Und wir haben jetzt am 30.10.2025 in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auch im Sozialwerk in der Humboldtstraße eben halt ein Symposium, wo eben halt 150 Leute kommen könnten, wenn sie möchten. Und wir haben, das Thema ist konfus, und zwar unter 2 Seiten betrachtet. Einmal konfus als Betroffener, weil ich mich nicht mehr erinnere, um was es eigentlich geht, und das macht mich traurig oder auch wütend. Und die zweite Sache sind die An- und Zugehörigen, die auch konfus sind, weil sie nicht wissen, was muss ich jetzt als erstes auf den Weg bringen, was muss ich als erstes eben halt strukturieren und ähnliche Fragen, die sich einfach stellen. Wir haben diesmal im Programm das neue Medikament, das wird ja so gehypt, ja, in der Presse nach dem Motto, nun nimmst du die Tablette und kriegst keine Demenz mehr. Das wollen wir so ein bisschen entkräften, diese Aussage. Da konnten wir einen Neurologen eben halt gewinnen. Dann haben wir eben halt dieses Thema, wie gehe ich um mit kognitiven Fähigkeitsstörungen? Also nicht zu sagen, Mama, das stimmt aber nicht und ähnliche Situation, sondern zu sagen, ach so, das ist deine Sichtweise, habe ich aber noch nicht so betrachtet. Das ist nämlich eine andere Form. Wir probieren mal was Neues aus, das heißt Tanz und Pflege, dass die An- und Zugehörigen auch mitbekommen, wie könnte ich jemanden zu Hause animieren, sich zu bewegen, weil Bewegung eben hat ganz gutes gegen Kognitionsstörung zu agieren. Und nochmal dann eben halt ein Part über die gesetzlichen Möglichkeiten, die wir eben halt haben zur allgemeinen Entlastung.
Also es ist ja ein Rundum-Paket, auch mit der Perspektive auf beide Seiten. Das hört sich sehr interessant an und wir werden das, wie gesagt, auch eben dann als Information mit aufnehmen. Frau Schmidt-Schatzkowski, haben Sie noch Sachen, die Ihnen auf dem Herzen liegen?
Aktuell habe ich keine Sachen, die mir auf den Herzen liegen. Wir müssen einfach sehen, dass die e.V., dass es eben halt auch für uns relativ schwierig ist mit den öffentlichen Geldern, mit den Fördergeldern, die sind deutlich reduziert. Und wir sind ein Verein, der aktuell 695 Mitglieder hat. Und man kann so einen Verein nicht nur über Mitgliedbeiträge eben halt aufrechterhalten. Es ist also ganz viel Ehrenamt. Es sind 6 Leute, die ehrenamtlich eben halt mitarbeiten. Im Vorstand, und das ist halt wirklich ganz schön schwierig. Aber wir danken für so eine Möglichkeit, wie zum Beispiel für den Podcast jetzt, dass wir da die Möglichkeit haben, vielleicht den einen oder anderen Bürger noch mitzuerreichen.
Ja, das haben wir natürlich sehr gerne gemacht. Und alle die Unterstützung, die Sie auch gerade angesprochen haben, das hoffen wir natürlich, dass da auch in Zukunft das weiterhin bestehen bleibt, beziehungsweise auch weiter ausgebaut wird. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die guten und die vielen inspirierenden Einblicke auch. Das war es auch schon für heute. Wir hoffen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier interessante Informationen dabei waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes?
Dankeschön.
Gerne.